Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Lydia, weißt du eigentlich, warum die Namen in den Verkehrsnachrichten immer so klangvoll sind?
Nee.
Weil die in Fontanes Wanderung durch die Mark Brandenburg vorkommen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an Fontanes 193. Geburtstag.
Aha, guten Abend. Kommen wir jetzt zu unserem illustren Büchermagazin. Haben Sie eine Lieblingskneipe? Falls ja, dann verstehen Sie, worum es gleich in dem Buch Betreutes Trinken gehen wird von Katinka Bodenkotte. Denn betreutes Trinken ist mehr nur einfach als in eine Kneipe zu gehen und dort einfach zu reden. Das ist Lebensbewältigung, betreutes Trinken. Darum geht es gleich in den nächsten 10 Minuten.
Und wenn wir dann zu einem Meilenstein der Comickunst und des Geschichtenerzählens kommen, dann werden Sie sich vorstellen, Sie hätten zu viel getrunken. So was Berauschendes wie Chris Ware's Building Stories haben Sie noch nicht gesehen.
5 Minuten Ruhm. Das Buch der Woche.
Die Sozialarbeiterin Doris Kindermann bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Sie trägt die Klamotten ihrer Mutter, freiwillig, mit Anfang 30. Sie geht mit ihren Schützlingen im Jugendtreff eine rauchen. Und sie bringt niemanden um, als sie erfährt, dass sich ihr Ex-Freund und ihre beste Freundin irgendwie näher gekommen sind. Wenn Doris Kindermann, genannt Doki, über ihr Leben nachdenken will, geht sie in ihre Lieblingskneipe Dead Horst. Betreutes Trinken heißt der erste Roman von Katinka Bodenkotte. Und die ist jetzt zu Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Schönen guten Abend, Katinka Bodenkotte.
Hallo.
Hi.
Sie sind Slam-Poetin, also haben Texte auf Bühnen vor Menschen vorgetragen. Sie sind Geschichtenschreiberin und bezeichnen sich zum Beispiel auf ihrem Facebook-Profil auch als Vorleserin, was ich ja sehr schön finde. Ihre Stimme ist dunkel, ihr Lachen ist bisweilen süffisant und sie scheinen sich auf Bühnen mit Publikum davor sehr wohl zu fühlen. Warum nun jetzt ein beinahe 400 Seiten langes, dickes Buch? Was war passiert?
Ich hatte auch mal wieder Lust, was Längeres zu schreiben. Also ich stehe weiterhin gerne auf Bühnen und lese vor und ich habe auch Auszüge daraus vorgetragen, aber ich dachte, ich wollte mal gucken, ob ich es kann. So. Und da ich Lesen und Schreiben mache, dachte ich, jetzt ist mal wieder länger Schreiben dran. So.
Sie haben eine Geschichte geschrieben über Doris Kindermann. Sie ist Anfang 30, Baujahr 81, mein Baujahr. Mhm. Ist das wirklich so ein dramatisches Alter? Ist das so ein wertendlich Erwachsenenalter? Jetzt ist der Spaß vorbei?
Teils, teils, würde ich sagen. Also die Doki, so viel kann ich glaube ich sagen, schafft es ja nicht wirklich erwachsen zu werden, obwohl sie es versucht. Äußerlich betrachtet sieht es ja so aus, als hätte sie manches im Griff stellenweise, aber eigentlich pubertiert sie wild rum. Das Tolle ist, sie umgibt sich ja in ihrer Kneipe mit Leuten, die meistens noch älter sind und noch pubertierender. Ich sag mal, da ist sie noch die Einäugige unter den Blinden. Ich würde mal sagen, so Anfang 30 ist die Zeit, wo man eigentlich aufhören sollte, anderen Leuten die Schuld zuzuweisen, ja, wie das Leben läuft. So sage ich es mal, ja.
Seit wann kennen Sie denn diese Doki schon und warum tun Sie ihr das an?
Die hat sich ganz langsam bei mir eingeschlichen, also durch viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die Sozialarbeiter sind. Es ist natürlich, muss ich sagen, ich bin nicht Doris Kindermann, aber sie hat was von mir. Sie ist ja auch eine unwahrscheinliche Nörgeltrine. Das konnte ich Anfang 30 auch ganz gut. Und plötzlich war sie dann da und wollte ein Buch über sie geschrieben haben.
Wie haben Sie das denn gemacht, das Schreiben dieses Buchs? Haben Sie das irgendwie so in Hungersnot auf dem Dachboden bei den Eltern oder auf Ihrem eigenen Kölner Balkon in der Sonne oder dann doch tatsächlich unterwegs zwischen den Slam-Auftritten im Pfeffi-Delirium zum Beispiel? Wie entstand es?
Also wenn man in Köln einen Balkon hat, lebt man nicht mehr im Elend. Das dürfte Ihr Kollege unterstreichen. Es war meine eigene Dachkemenate und also das Schreiben selbst, als ich dann das klarte, was drinstehen sollte, ging relativ schnell. In 8 Wochen runtergeschrieben, muss ich sagen, 7/8. Und dann habe ich mir gedacht, was soll jetzt eigentlich passieren? Und das war nochmal ein Kampf, wie ich Frau Kindermann in den Allerwertesten trete. Aber das war nicht zwischendurch auf Bühne. Ich kann auch nicht in Zügen schreiben oder in irgendwelchen Backstage-Bereichen. Das mache ich dann einfach am Tag.
Wie weit ist denn die Arbeit als Slam-Poetin eine Schule für das Romanschreiben?
Puh, also als ich angefangen habe mit Poetry Slams, wollte ich das gar nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals auf einer Bühne stehe, vor jetzt 10 oder vor 300 Leuten. Das habe ich mir nie vorstellen können. Schriftstellerin wollte ich immer werden. Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt, aber seit ich schreiben kann, wollte ich schreiben. So. Und es ist eine Schule dadurch, dass man sieht, wie reagieren die Leute, verstehen die das jetzt? Also man kann mit Ideen oder auch mit einzelnen Sätzen dahin gehen und gucken, verstehen die überhaupt, was ich meine? Und das vernachlässigt man vielleicht, wenn man, ich sag mal, nur 400 Seiten Wälzer schreibt.
Ich musste mich vor ein paar Jahren entscheiden. Also ich bin Baujahr 81 und musste mich vor ein paar Jahren entscheiden, Architekturstudium oder Radio. Ich habe mich entschieden, was hörbar ist. Und seitdem muss ich mir vorwerfen lassen, ich hätte nichts Richtiges gelernt. Müssen Sie sich das auch vorwerfen lassen? Ich finde, in Ihrer Vita, die ist auch so bunt und undefiniert wie, wie meine. Was haben Sie denn gelernt?
Also meine besteht aus noch mehr Lücken. Ich habe tatsächlich nichts Richtiges gelernt, wenn Sie so wollen. Ich habe 2 Jahre als Werbetexterin gearbeitet, als Angestellte. Und das war es eigentlich mit meiner Berufsausbildung. Mhm. Ich habe viel anderes zwischendurch gemacht. Ich bin da nicht so zu gedrängt worden. Ich habe mir eher so selber im Doris-Kindermann-Alter, also in Ihrem Alter, Gedanken gemacht. Oh Gott, ich habe nichts Richtiges gelernt. Was tue ich jetzt? Das geht jetzt mittlerweile. Aber das war schon, dass ich nachts aufgewacht bin und dachte, oh Gott, was tue ich jetzt? Erstens bin ich zu alt für alles Mögliche. Und dann irgendwann hat es einfach bei mir auch Klick gemacht, dass ich gesagt habe, so, ich mache jetzt an der Stelle weiter und werde nicht noch Imkerin oder mache eine vernünftige Ausbildung. Ich will jetzt, dass es so geht und seitdem geht es auch besser, muss ich sagen.
Ich halte mir zumindest als Berufsoption noch betreutes Trinken offen. Was verstehen Sie eigentlich darunter?
Naja, also das spielt ja, der Titel spielt ja an, dass Sie einerseits Jugendliche betreut, andererseits Ihr anderes Hobby, Ihr anderes zweites Spielbein ist das Trinken.
In der Lieblingskneipe Dead Horse.
Ganz genau. Naja, Trinken ist jetzt eigentlich nichts, was einen vorwärts bringt, aber es kann manchmal, andere haben Wellness. Für andere ist es das. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu viel Wellness und zu viel, ich sag mal, Zeitvertrödelung in sein Leben reinbringt. Betreutes Trinken ist eigentlich, wenn man sich gut unterhalten fühlt.
Sollte jeder Mensch ein Dead Horse haben, ein persönliches Dead Horse für zu Hause, für die Ecke, fürs Wohl haben?
Für eine Zeit lang ja, aber man muss den Absprung schaffen. Jeden Abend wieder.
Katinka Bodenkotte über ihr Buch Betreutes Trinken, ihr Roman, umfasst fast 400 Seiten, 384 sind es genau. Es erschien im Albrecht Knaus Verlag und kostet 14,99 Euro. Das gibt es auch als Hörbuch von Katinka Bodenkotte selbst gelesen und auch als E-Book. Und wir freuen uns sehr. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich bedanke mich.
Und das Buch kann man gewinnen?
Rufen Sie jetzt an, gerne auch aus Ihrer Lieblingskneipe 0331 70 99 111. Außerdem können Sie Katinka Bodenkotte live erleben am 18. Januar im Rahmen der Geschichten in Jurten, zeitgenössische Literatur im 12. Berliner Wintersalon, präsentiert natürlich von Radio 1. Mehr Infos auf unserer Homepage www.radio1.de.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Jetzt höre ich mich nicht. Ah, Technik. Es ist definitiv eines meiner Bücher des Jahres, Kanada von Richard Ford. Und das nicht nur, weil ich die Möglichkeit hatte, den charismatischen alten Mann mit seinen planschbeckenblauen Augen zu interviewen. Nein, auch weil ich mich in seinem Roadtrip verloren habe, den man in Kanada erleben kann. Darin, ganz kurz, geht es um den 15 Jahre alten Dell, dessen Eltern landen nach einem Raubüberfall im Gefängnis. Und die Schwester Byrne von Dell hat sich aus dem Staub gemacht. Dell bleibt also alleine zurück. Und für ihn beginnt mit diesem Wegbleiben seiner Familie ein Leben in der Wildnis, in der Fremde, in der Ungewissheit in Kanada. Er wird dort erwachsen auf brachiale Art und Weise und Ford beschreibt das langatmig und ausschweifend, aber keinesfalls gelangweilt oder eintönig. Das Buch der Bücher, wenn ich mal so dreist sein darf, das so zu nennen, gibt es inzwischen auch als Hörbuch, großartig und atmosphärisch dicht vorgelesen von Christian Brückner. Allein das Atmen, das Innehalten, das Betonen dieses Sprechers begeistert mich immer wieder aufs Neue. Das macht ihm so keiner nach. Und wir hören jetzt mal ein Stück aus dem Hörbuch.
Mildred Ramlinger fuhr mit ihrem verbeulten alten braunen Ford vor unserem Haus vor, kam schnurstracks den Pfad entlang und die Eingangsstufen hoch und klopfte an die Haustür, hinter der ich allein wartete. Sie trat gleich ein und wies mich an, meinen Koffer zu packen. Ich hatte natürlich gar keinen. Ich hatte nur den Kissenbezug, in dem immer noch meine 7 Sachen lagen. Sie fragte nach Börner. Ich erzählte ihr, die sei gestern fortgegangen. Mildred ließ ihren Blick durchs Wohnzimmer schweifen und meinte, das sei nun Börners Problem, wo immer sie gerade sei, denn wir hätten keine Zeit, nach ihr zu suchen. Bald würde das Jugendamt des Staates Montana auftauchen, um Börner und mich in Gewahrsam zu nehmen. Schier ein Wunder, sagte sie, dass bislang noch niemand hier gewesen sei. An jenem Spätvormittag des 30. August 1960 fuhr Mildred mit mir auf dem Beifahrersitz auf dem Highway 87 Richtung Norden. Zuerst sagte Mildred nicht viel. Hinter uns versank Great Falls in der Landschaft. Sie begriff wohl sehr genau, was gerade mit mir passierte, dass ich das alles nicht erklären ließ, dass es besser war, wenn wir schwiegen und ich keinen Ärger machte. Auf der Hochebene nördlich und westlich der Highwoods bestand die Welt nur noch aus heißem gelben Weizen und Grashüpfern und über den Highway kriechenden Schlangen und dem hohen blauen Himmel vor uns im blauen Dunst die Bear's Paw Mountains mit ihren glitzernden Schneegipfeln. Avil, Montana, war die nächste Stadt weiter nördlich. Ich verstand nicht, warum Mildred uns dorthin fuhr. Auf der Landkarte war Avil der nördlichste Punkt von Montana. Weiter ging's nicht, ja, sogar der nördlichste Punkt des ganzen Landes. Gleich darüber fing Kanada an.
Christian Brückner liest Kanada von Richard Ford in der wunderbaren Übersetzung von Frank Heibert. 8 CDs erschienen in Christian Brückners Verlag Parlando, kosten 30 Euro.
Thomas?
Ja?
Was gefällt dir hiervon am besten?
Am besten gefällt mir erstmal, dass man nicht weiß, wo der Anfang und das Ende ist. 14 Bestandteile eines Comics liegen vor mir. Und je nachdem, welchen Bestandteil ich mir nehme, so dieses dünne, langgezogene Heft oder diese große Zeitung oder das, wie es aussieht wie ein Spielplan, je nachdem, was ich zuerst lese und mir angucke, entsteht für mich meine ganz persönliche Geschichte. Also die Form drängt sich mir zuerst auf. Das ist ungefähr so. Wir erwarten ja immer, dass man zuerst den Inhalt und so einen Leitfaden bekommt. Ja?
Wie auch im Radio.
Wie bei einer Rezension, die normalerweise nicht anfängt mit dem Satz, was gefällt dir hiervon eigentlich am besten, sondern mit einer Inhaltsangabe. Mir gefällt eigentlich am besten dieser schmale Strip aus der Box von Chris Ware, Building Stories, also Geschichten bauen. Der Titel könnte auch bedeuten, der Aufbau von Geschichten oder Geschichten von Gebäuden, Building Stories. Mhm. Und mein Großvater hat mir erzählt, dass früher bei Margarine waren so langgezogene Geschichten. Also das wäre ein Comic wie mein Großvater.
Im Deckel oder wie?
Im Deckel oder drumherum. Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht gesehen. Das war in den 50er Jahren. Wenn man heute diese Comics hätte, wäre man sehr reich, wenn man eine große Sammlung davon hätte. Die sind sehr rar. Und bei diesem Strip hier sieht man eine Geschichte ohne Worte, erzählt eine Bildergeschichte. Eine Frau liegt im Bett und träumt. Und das, was man sieht, ist vielleicht ihr Traum oder das, was am nächsten Morgen passiert, nachdem sie aufgestanden ist. Irgendwann kommt ein kleines Mädchen dazu. Das Mädchen wird immer größer. Es gibt wunderbar poetische Momente, wie wenn das Mädchen draußen im Garten sitzt und spielt und die Mutter baut ihr aus Blumen eine Kette. Oder die Mutter steht Jahre später draußen vor der Schule, es schneit und sie wartet in der Kälte auf das Mädchen. Also das Leben geht hier in Bildern vorbei und das Tolle ist, am Ende dieses Strips liegt sie wieder im Bett und man kann den Strip umdrehen und er geht wieder von vorne los. Das Leben endet nie.
Das ist sehr, sehr, also ich muss gestehen, ich bin geneigt, alles anzufassen, was du da gerade zu liegen hast. Für den geneigten Hörer, der es nicht anfassen und auch nicht sehen kann. Thomas steht auf einer leergeschmissenen Schacht, steht vor einer leergeschmissenen Schachtel. Er hat alles auf dem Tisch vor ihm ausgebreitet, was in dieser klappernden Schachtel drinne war, die ich sehnsüchtig vorhin vorgestellt habe. Es sind ganz viele Blätter. Es sieht aus wie Poster und soeben hat er in der Hand und andächtig mit glitzernden Augen beschrieben eine Art in der Größe eines, ja, manche würden es Daumenkino nennen oder so. Und das ist der Strip, den er eben durchgeblättert hat, den er Hand hat. Jetzt hält er so etwas wie ein quadratisches Kinderbuch in der Hand, also vom Format. Gehört aber auch zu diesem Chris Ware-Ding. Was ist das? Ich meine, 1000 Teile? Ein Buch?
Nicht 1000 Teile, es sind 14 Bestandteile der Comic in verschiedensten Formen. Du hast es beschrieben, von einem kleinen Strip, das hier, was ich in der Hand habe, ist ganz aufwendig gemacht. Also wie ein Buch gebunden, wie man selten sieht, ein Comic gebunden als Buch. Hier habe ich sowas, das aussieht wie eine Zeitung, der Comic als Zeitung. Hier habe ich sowas wie einen Spielplan. Man kann auch sagen, Chris Ware breitet hier in diesem Arrangement alle Verbindungen, die es von Schrift und Text gibt, und Comic ist ja auch die Verbindung von Schrift und Text, die es in der Geschichte gegeben hat, aus. Er erzählt also eine Geschichte des Comics mit Der Comic selber hat auch eine Geschichte. Mhm. Er handelt von drei Figuren, die in einem Backsteinhaus in Chicago leben. Also er erzählt die Geschichte von drei Menschen in einem Haus, Building Stories. Mhm. Und die Hauptfigur ist eine Frau, die war Kunststudentin und hat es eigentlich nie geschafft, ihren Lebenstraum zu erfüllen. Sie wollte nämlich Comiczeichnerin werden.
Okay.
Und vielleicht erzählt die Geschichte, was in der Box drin ist, erzählt vielleicht auch die Geschichte dieses Scheiterns. Das Tolle ist aber, sie liest zum Beispiel ihrem Mädchen, ihrer Tochter, jeden Abend einen Comic vor. Das ist sehr lustig, der heißt Branford, The Smartest Bee on Earth. Und diesen Comic mit der Biene, den gibt es eben auch.
Mhm.
Es ist so, als wenn diese Box die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, das, was der Comic ist, aufhebt.
Also ich könnte meiner Tochter im Prinzip auch die Geschichte von der Biene vorlesen, wie die Protagonistin.
Ganz genau. Man kann das, was man da im Comic erlebt, kann man sozusagen in der Wirklichkeit selber nachholen.
Das ist schön.
Es ist tatsächlich so, dass Chris Ware ist das Genie der amerikanischen Comic-Kunst.
Wo ich gerade fragen, ich kenne den gar nicht. Weißt du mehr?
Ja, er ist das Genie, er testet die Grenzen dessen, was Comic ist, aus. Und Comic hat ja viele Elemente. Es ist ja nicht nur die Art und Weise, wie man erzählt, die im Comic ja eine ganz besondere ist, kurzer erwähnt. Das Wunderbare beim Comic ist ja, dass wir das, was zwischen zwei Bildern passiert, ergänzen wir in unserem Kopf, ohne dass wir drüber nachdenken. Wir bringen die Bilder sozusagen zu laufen. Und Chris Ware spielt immer damit. Was passiert zwischen zwei Bildern? Er spielt unsere Fantasie an, hier bei diesem Konvolut. Was passiert zwischen 14 verschiedenen Bestandteilen eines einzelnen Comics. Er findet das Erzählen neu. Dann Comic hat ja immer auch mit Sammeln und Liebhaberei zu tun.
Ja.
Ja. Und das ist ja, wenn man diese Box auspackt, dann fühlt man sich ja reich beschenkt. Ja. Das ist ja wie eine einzelne großartige Sammlung, die man da hat. Und er spielt natürlich, er erweitert das Genre, die Grenzen dessen, was Comic selber ist. Du hast es selber gesagt, es ist eine Schachtel, es ist ein Buch. Manche werden sagen, das erinnert sich vielleicht an bildende Kunst. Marcel Duchamp, der berühmte Künstler, hat auch solche Schachteln gebaut. Also es ist was ganz Einzigartiges, was ganz Außergewöhnliches, und man kann quasi, wenn man einmal damit angefangen hat, kaum je aufhören, sich damit zu beschäftigen.
Und man muss Englisch verstehen, denn auf Deutsch gibt es das noch nicht.
Nein, und es wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Es ist einfach viel zu aufwendig, wenn du dir das anguckst. Diese Chris Ware setzt das, was in den Sprechblasen drin ist, also das Lettering, ist von Hand gesetzt. Es ist unglaublich teuer, das zu machen. Und die Tatsache, dass du Chris Ware nicht kennst, ist auch darauf zurückzuführen, dass kaum was von ihm ins Deutsche übersetzt worden ist. Man wird diese Box hier, kann man eigentlich nur übers Internet bekommen, oder aber, wir empfehlen ja den Besuch beim Buchhändler, in diesem Fall beim Comic Shop des Vertrauens. Das Internet wird Ihnen sagen, dass es 3 bis 5 Wochen dauert, an Building Stories von Chris Ware ranzukommen, und wird $50 dafür verlangen. Im März erscheint bei Reprodukt der andere Geniestreich von Chris Ware. Im Jahr 2000 ist eine Graphic Novel von ihnen erschienen, also eine Art Roman als Comic. Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth. Das erscheint in deutscher Übersetzung, und es hat 11 Jahre gedauert, bis das ins Deutsche übertragen worden ist. Deswegen habe ich keine Hoffnung, dass Building Stories je ins Deutsche übersetzt wird. Aus gut unterrichteten Kreisen habe ich übrigens erfahren, dass Chris Ware dann zum Erscheinen von Jimmy Corrigan nach Deutschland kommen wird. Dann werden wir wieder dabei sein, diese Box rausholen und sagen, bitte signieren Sie die uns, dann werden wir das kostbarste aller Comic-Kunstwerke sogar vom Meister selbst unterzeichnet haben.
Ja, und ich nehme das dann mit nach Hause.
Nein.
Danke. Vor wenigen Wochen an einem Sonnabend klingelte ich kurz vor 5 an einer Wohnung von Fremden. Ich wollte in deren Wohnzimmer sitzen und dem Autor Kevin Kuhn beim Vorlesen zuhören. 5 Uhr Tee nannte sich dieser Literatursalon mit Lesung und Musik, und ich kannte nur den Autor. Während der Lesung lernte ich dann die Veranstalterin dieses Abends kennen, Laura Klatt. Sie strahlte, sie war aufgeschlossen und sehr gastfreundlich, und das, obwohl es auch nicht ihre Wohnung war. Theaterpädagogin sei sie und Literaturbegeisterte und Veranstalterin. Und für 2013, also für das kommende Jahr, hat sie einige Pläne. Welche das sind, das kann sie uns jetzt selbst verraten. Laura Klatt ist zu Gast. Guten Abend.
Guten Abend.
Auf ihrer Homepage lauraklatt.wordpress.com fassen sie ihr Schaffen mit 5 Worten zusammen. Vermitteln, anstoßen, aufrütteln, irritieren, gestalten. Das klingt zum einen nach einem hohen Anspruch, und außerdem wirft es bei mir ein paar Fragen auf. Kommen wir zu dem Wort irritieren. Wie denn?
Ich glaube, normalerweise
liest man von einer Lesung, man hört von einem Autor und denkt sich, ich gehe da hin, sehe ihn vor mir sitzen, erzählt seinen Text und das ist es. Das erwartet man. Und beispielsweise, wie es Ihnen auch ging, man kommt in eine fremde Wohnung, man muss an einer fremden Klingel klingeln und bekommt fremde Menschen zu sehen, man bekommt einen Tee in die Hand und es ist irgendwie eigentlich ein sehr privater Rahmen und gleichzeitig doch irgendwie was sehr Offizielles. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Moment der Irritation, den ich mag.
Finde ich sehr gut. Aber diese 5 Uhr Tee-Veranstaltungen sind nicht die einzigen Veranstaltungen, die Sie organisieren. Es gibt auch noch eine sogenannte Tischgesellschaft, auch wiederum in fremden Wohnungen stattfinden. Wie fing das an, Ihre Affinität für fremde Wohnungen mit Veranstaltungen drin?
Ich glaube, es fing damit an, dass ich eine große Leidenschaft für die Salon der 20er Jahre habe und dass mir die Idee gefallen hat, etwas zu konzipieren, was in einem privaten Raum stattfindet und gleichzeitig aber fremde Leute anzieht. Und ich glaube, dass man oft in öffentlichen Räumen nicht mit Fremden ins Gespräch kommt, dass man eher irgendwie in seinem Kreis bleibt und dass so ein privater Rahmen automatisch eine Verbundenheit schafft und so eine Gemeinsamkeit, also eine Gesellschaft für einen Abend zu sein.
Eingangs habe ich es erwähnt, für 2013 haben Sie weiteres geplant. Was denn?
Zum einen wird es weiterhin die Tischgesellschaft geben und bei der kann man sich anmelden. Da koche ich für bis zu 12 fremde Menschen, die an einem Abend eine Gesellschaft sind und miteinander ins Gespräch kommen und wer weiß, was passiert. Des Weiteren finden alle 2 bis 3 Monate die 5-Uhr-Tees statt an unterschiedlichen Wohnungen. Und es gibt ab Januar ganz neu die Nachtszenen. Das ist eine szenische Lesung, die findet in einem gemeinnützigen Kulturverein, Ida Nowhere, in Neukölln statt. Mhm. Und da wird immer ein Autor oder eine Autorin ihr Theaterstück präsentieren und von Schauspielern lesen.
Mhm. Nun interessiert mich natürlich, wie finden Sie Ihr Publikum? Also so ein Wohnzimmer oder auch jetzt in diesem beschaulichen Rahmen in Neukölln, da können jetzt nicht 5000 Leute plötzlich vor der Tür stehen und klingeln und sagen, so, ich möchte jetzt dabei sein. Wie finden Sie Ihr Publikum oder wie komme ich als Publikum in Ihre Veranstaltung?
Also es geschieht sehr viel durch Mund-zu-Mund-Propaganda und es ist so, dass die Autoren dürfen Gäste einladen, ich lade Leute ein und die Wohnungsbesitzer. Und so stellt sich jedes Mal ein neues Publikum zusammen. Wer Interesse hat zu kommen, der kann gerne sich an mich wenden über meine Homepage und sagen, ich würde gerne kommen und muss mir aber auch seine Adresse schicken, da man per Post eingeladen wird.
Ja, das kann ich bezeugen. Ich habe noch jetzt die sehr, sehr süße Einladung vom 5-Uhr-Tee bei mir an der Pinnwand hängen. Jetzt stellt sich noch eine andere Frage. Viele Autoren verdienen ihr Geld nicht durch den Verkauf ihrer Bücher, sondern durch Veranstaltungen, durch Lesungen. Was haben denn die Autoren davon? Ich meine, so ein Wohnzimmer, gehen wir jetzt nochmal auf die 5-Uhr-Tee-Lesung zurück. In mein Wohnzimmer passen maximal 20 Leute. Also da kommt nicht viel bei rum, oder?
Nein, also es ist so, bisher ist es so, dass die Autoren das machen ohne Bezahlung, was mir auch leid tut. Sie bekommen an dem Abend noch ein Abendessen. Ich koche immer für sie. Ich glaube, was ich ihnen bisher bieten kann, ist ein sehr interessiertes Publikum. Man hat zwischen 20 und vielleicht 40, 50 Leute da, die wirklich an dem Text interessiert sind. Und ich hoffe, oder das ist das, was ich hoffe, was für den Autor besonders ist, dass er wirklich in einem Rahmen liest, wo die Leute sagen, ja, ich bin wegen dir gekommen und ich möchte dir lauschen. Aber ich habe jetzt eine neue Agentur gegründet, Spielhoff und Klatt, und die Idee ist, dass wir in Zukunft die Autoren auch bezahlen können.
Okay. Unter anderem Kevin Kuhn habe ich schon genannt. Welche Namen können wir nennen, die schon da waren?
Im letzten Jahr war Wea Kaiser beispielsweise da und hat aus ihrem neuen Roman gelesen. Kai Splittgerber hat aus dem illustrierten Buch Brems Tierland gelesen. Fabian Hischmann und auch eine Autorin, Vesna Lubina, die in San Francisco lebt, und wir haben eine Skype-Lesung gemacht.
Ach.
Wir haben sie per Skype dazugeschaltet und sie an die Wand projiziert, also ganz unterschiedliche Leute. Und das ist auch für mich wichtig, dass so schon bekannte Namen wie Kevin Kuhn und Wea Kaiser dabei sind, aber auch Leute, die vielleicht gerade am Anfang stehen oder gerade erst ihren ersten Text geschrieben haben.
Also noch nicht publiziert Nein. haben, noch nicht in irgendwelchen Bestsellerlisten auftauchen, sondern ganz frisch sind.
Genau. Und das soll auch immer eine gesunde Mischung werden.
Trockene Wasserglaslesung gibt es nicht, wenn Laura Klatt die Finger im Spiel hat. Die Veranstalterin setzt auf Intimität und Irritation. Informationen zu ihren Veranstaltungen im kommenden Jahr finden Sie auf lauraklatt.wordpress.com oder auf Radio 1. Da packen wir die Infos gebündelt dann nochmal auf die Seite. An dieser Stelle vielen Dank, Laura Klatt.
Danke.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Schönen guten Abend.
Guten Abend. Falls Sie Kokain zu Hause haben, legen Sie es bereit. Gleich kommt das Buch dazu.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Im Jahr 1983 schlendert eine aus Russland stammende Französin an Bücherständen vorbei, die entlang der Seine aufgebaut sind. In einer Bücherkiste entdeckt sie das zerfledderte Exemplar eines russischen Romans, den sie als junge Frau begeistert gelesen hat. Sie beschließt, das Buch mit dem verheißungsvollen Titel »Roman mit Kokain« ins Französische zu übersetzen und verhilft ihm damit kurzzeitig zu Weltruhm. Bald ist der Roman, über dessen Autor Marc Levy wenig bekannt ist, wieder vergessen. Erst 2012 wird der Text erstmals aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt. Von den beiden Berlinerinnen Norma Kassau und Valerie Engler. Der Schriftsteller David Wagner hat den Roman mit Kokain gelesen und spricht jetzt darüber bei den Literaturagenten.
Guten Abend, David Wagner.
Hallo, guten Abend.
Im März erscheint Ihr neuer eigener Roman. Wenn Sie jetzt noch was lesen, müssen Sie es ganz besonders auswählen. Warum fiel Ihre Wahl auf Agejev, Roman mit Kokain?
Ja, ich muss mich ja ab und zu mal erholen von der eigenen Arbeit und dann mal richtig gute Bücher lesen. Und da habe ich den Roman Kokain gelesen. Und dazu kann ich gleich erzählen, ich habe ihn schon zum zweiten Mal gelesen. Denn ich traf letzten Sommer die Übersetzerin Norma Kasser und erzählte sie mir, ich übersetze den Roman mit Kokain. Und meinte ich, Moment mal, das habe ich doch schon mal gelesen, vor 20 Jahren. Und das kenne ich doch. Und das war eben die alte Ausgabe, die aus dem Französischen übersetzt worden war und nicht so wahnsinnig werkgetreu. Also ist nicht schon besser, das aus dem Original zu übersetzen. Und deshalb kam dieses Buch zu mir, hat mich jetzt wieder wahnsinnig interessiert. Und jetzt habe ich es wieder gelesen, nach 20 Jahren. Und ich wusste ehrlich gesagt nur noch, es war ein sehr gutes Buch, aber ich wusste fast gar nichts mehr. Und dann lese ich das jetzt wieder und bin völlig hin und weg, weil es ist wirklich ein großartiges Buch, das einiges erzählt.
Was wir in diesem Roman lesen, sind die Lebenserinnerungen eines Mannes namens Vadim Maslenikov. Wo fangen diese Lebenserinnerungen an, wo führen sie hin?
Lebensänderung klingt jetzt nach einem sehr weiten Roman. Eigentlich, der junge Mann stirbt sehr früh. Sie beginnen als 15-jähriger Gymnasiast in einem Elite-Gymnasium in Moskau mit wenigen Schülern. Dort bietet er quasi eine Soziologie des vorrevolutionären Russlands. Es ist 1917, es ist schon Krieg. Diese verschiedenen Typen, die er darstellt, also da ist die russische Gesellschaft in ihrer ganzen Dekadenz abgebildet. Sehr interessant. Es gibt da die Kirche, er hat Auseinandersetzungen mit dem Priester. Dann ein großer Abschnitt, eine ganz großartige Liebesgeschichte. Ja, jetzt sage ich großartige Liebesgeschichte. Dieser Mann ist leider, Vadim ist Grund durch und durch verdorben eigentlich. Und ja. Man könnte auch sagen, ein böser, ein grausamer Mensch. Aber einmal liebt er wirklich und das macht ihn plötzlich zu einem guten Menschen. Und er erkennt seine eigene Grausamkeit, ja, die sich besonders, also seiner Mutter und seiner alten Dienerin gegenüber benimmt er sich wirklich nicht sehr nett.
Der Roman, Sie haben es gesagt, spielt in Moskau der Jahre vor der russischen Revolution. Was interessiert uns heute noch daran?
Ja, also da ist die Dekadenz dieses spätzaristischen Russlands eigentlich emblematisch aufgemalt und man sieht eigentlich, also der Mann schreibt es ja in den 30er Jahren im Exil, da sieht man dann, dieses Land hatte wahrscheinlich eine Revolution nötig, ja. Und das ist natürlich immer interessant, die Dekadenz so vorgeführt zu bekommen, ja. Wie die funktioniert mit Prostitution. Unser Held Vadim, der ja sich sehr immer quasi, er weiß, was er alles Schlechtes macht. Er sieht das selber, aber er durchschaut sich selbst. Man muss sagen, also man könnte sagen, er ist ein Aufreißer, ja. Und eben nur einmal, als er sich in diese verheiratete Sonja verliebt, hat er so wenig Gutes in sich.
Ja, ja, was für ein Aufreißer. Wirklich ein grausamer Typ. Gleich in der zweiten Szene verführt er ein junges Mädchen, das er so ganz zufällig getroffen hat. Eine wunderbare Liebesszene könnte sich daraus entwickeln, wenn man nicht wüsste, dass er an einer Geschlechtskrankheit erkrankt ist und jetzt genau weiß, dass wenn er mit diesem Mädchen was anfängt, wird er dieses Mädchen anstecken. Sie haben erwähnt, der Roman ist geschrieben worden von einem Mann, der zu der Zeit im Exil lebte, wahrscheinlich deshalb hat er ein Pseudonym gewählt, M. Agejev. Dahinter verbirgt sich Marc Levy. Was wissen wir über diesen Autor?
Ja, es war ein großes Geheimnis. Er schickte dieses Manuskript damals nach Paris. Es erschien in einem Pariser Verlag. Die Geschichte wurde erzählt, wie das Manuskript oder das Buch später wiederentdeckt wurde. Der Mann, sehr interessant, hat wohl einige Zeit in Deutschland gelebt, in Berlin sehr wahrscheinlich, lebte dann aber lange in Istanbul und war dort wahrscheinlich für den KGB tätig, war sogar vielleicht verantwortlich oder mitgearbeitet an einem Anschlag auf den deutschen Botschafter 1942. Man weiß dann, dass er in Armenien gelebt hat, in Erivan, und dort hat er Deutsch unterrichtet an der Universität lange. Ja. Aber das blieb alles ein Geheimnis, und als der Roman jetzt plötzlich so erfolgreich wurde, in den späten 80er Jahren, war er schon lange tot. Und er hat seiner Familie da nie erzählt, dass er diesen Roman geschrieben hatte. Ja. Aber dieser Roman, was ihn halt so besonders macht, ist halt so einem wahnsinnig guten Stil geschrieben, weshalb auch lange vermutet wurde, dieses Pseudonym, dahinter würde sich Wladimir Nabokov verbergen, ja, was lange ganz ernsthaft das diskutiert wurde. Und Nabokovs Witwe hat das ganz lange abgestritten, aber das geisterte eben lange herum, ja.
Ich habe gelesen, die Verbindung würde wohl darin bestehen, dass Agejew besonders gut Nabokov gelesen hätte. Ja. Der Kollege Jan Küveler hat in einer berauschten Rezension geschrieben, die Sprache des Romans funkle wie eine im Hinterzimmer Kerzenschein eines Moskauer Nachtcafés gezogene Linie Koks. Was funkelt für Sie darin besonders, David Wagner?
Ja, also Agejew hat eine ganz eine irre Sprache, hatte wirklich ganz tolle Sprachbilder. Also in dieser Szene, die den Kollegen da inspiriert hat, da gibt es wirklich dieses Hinterzimmer, und da steht zum Beispiel ein Klavier, und dann sagt er, ja, die Tasten haben die Farbe von lange nicht geputzten Zähnen, ja. Und solche Bilder durchziehen immer wieder den Text, und da muss man auch die Übersetzerin loben, die das irgendwie uns so ins Deutsche gebracht haben. Also ich bin leider nicht in der Lage, im Russisch zu lesen, und da ist man wirklich dankbar, weil ich habe dann in meine alte Ausgabe von vor 20 Jahren nochmal reingeschaut, und da ist das nämlich wirklich anders, ja.
Man muss die Übersetzerin loben und man muss den Manesse Verlag loben, denn er hat das Buch in einer wunderbaren Gestalt herausgebracht.
Ja, das muss ich nochmal extra sagen. Ich sage dazu Handschmeichler, weil es ist so ein Leinen in Pfeffersalz, möchte ich sagen. Man könnte auch sagen, so leicht Koks gesprenkelt. Über das Kokain haben wir jetzt noch ganz wenig geredet. Das spielt eigentlich nur im letzten Drittel des Romans eine Rolle und sorgt für das Ende dieses traurigen Vadims. Und aber
naja,
es ist eigentlich über kein Drogenroman.
Über Kokain haben wir wenig geredet, aber vielleicht ist dieser Roman ein literarisches Äquivalent zu Kokain. M. Agejew, Roman mit Kokain, 256 Seiten, kosten 22,95 Euro. David Wagner hat es uns vorgestellt. Vielen Dank.
Danke. Wiedersehen.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Ich habe es vorhin schon angekündigt, wir haben ein kleines, süßes Buch ausgesetzt mit dem wundervollen Titel Wiki Wacki. Es ist von, jetzt muss ich ganz kurz gucken, dass ich es nicht falsch ausspreche, Gunnar Gunnarsson. Und es wurde tatsächlich gefunden, also kurz zur Erklärung, wir setzen jede Woche Bücher aus, wir haben eigentlich ein großes Herz für Bücher, aber manche schmeißen wir einfach irgendwo hin, raus in die S-Bahn und in die Geschäfte der Stadt und drumherum. Und manchmal wird es gefunden, im Idealfall jeden Sonntag. Und auch dieses Buch Wiki Wacki wurde gefunden. Hallo?
Ja, hallo.
Wen haben wir in der Leitung?
Maketa.
Hallo Maketa. Ich erkläre kurz für unsere Zuhörer, worum es in diesem Roman geht. Er spielt in Island am Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Schriftsteller Jaki hat sich auf einen entlegenen Bauernhof zurückgezogen. Und in der Silvesternacht hält er die Einsamkeit nicht mehr aus, deckt den Tisch, als wenn er Gäste erwarten würde, und schaltet das Radio ein. Um Mitternacht ertönt die dänische Nationalhymne. Island gehört nämlich damals noch zu Dänemark. Und die Trompeten in der Nationalhymne wecken die Toten, die in der Nähe des Hauses begraben sind. Die denken nämlich, sie hätten die Posaune des jüngsten Gerichts gehört. Und nun sei es Zeit für die Auferstehung. Sie kommen aus den Gräbern und halten Jaki für Gott. Leichte Frage, um reinzukommen. Maketa, glauben Sie an die Auferstehung?
Nicht wirklich.
Nein, ich schon. Denn sonst würde es nämlich keinen Sinn machen, mehr Bücher zu kaufen, als man im Leben lesen kann. Jetzt eine theologische Frage. Wie ist das Buch in Ihr Leben getreten? Wie haben Sie es gefunden?
Ich war mit einer Freundin in der Nähe von der Schlossstraße essen, und als mein Blick dann zufällig nach draußen habe ich dann auf dem Stuhl, der draußen stand, ein Buch gelesen. Ich habe dann irgendwie über Kopf versucht zu entschlüsseln, was drauf stand. Mhm. Und dann haben wir uns, als wir rausgegangen sind, nochmal näher angeguckt und haben gesehen, dass man das sogar mitnehmen soll sogar.
Moment, wo ja. stand der Stuhl? Stand auf der Straße?
Der war auf dem Gehweg da.
Stellen wir immer noch jetzt Stühle zu den Büchern dazu, Lydia?
Nee, aber jetzt war ja auch ganz viel Sommersonne. Also der Winter hat sich ja kurzzeitig verabschiedet, was ich schön finde. Und da konnte man durchaus vor Cafés dann Stühle finden, die eigentlich schon im Keller standen und wieder rausgeholt wurden.
Die Auferstandenen in diesem Buch stammen aus verschiedenen Epochen der isländischen Geschichte. Also mit den Biografien dieser Figuren wird die Geschichte Islands ganz beiläufig erzählt. Stichwort Island. Gehören Sie, Marketta, zu denen, die schon mal da waren und leuchtende Augen bekommen, wenn der Name Island fällt? Oder gehören Sie zu denen, die immer schon mal hin wollten?
Also da war ich noch nicht, aber würde mich auf jeden Fall mal interessieren, auch dahin zu reisen, ja.
War das jetzt ein Stichwort für mich, Thomas? Ich war schon dreimal da und ich fahre im nächsten Sommer auch wieder hin. Also Island ist eine große Liebe und jede Reise wert. Also ich kann es Ihnen wärmstens empfehlen, Marketta. Also dieses Buch steht auch noch auf meiner Liste. Also ich bin am Abarbeiten sämtlicher isländischen Geschichten. Thomas schwärmt davon. Wir werden es lesen, oder?
Ja. Und was steht auf Ihrer Liste für nächstes Jahr, Marketta?
Ja, erfolgreich studieren erstmal und dann
Fachliteratur lesen,
was dazu kommt.
Wir drücken Ihnen die Daumen. Schließen Sie im nächsten Jahr Ihr Studium ab?
Nein, ich habe erst jetzt im Oktober angefangen.
Okay, dann brauchen Sie auf jeden Fall neben der ganzen Fachliteratur auch etwas für die Seele und fürs Herz. Und das können natürlich Bücher ganz wundervoll Seelen streichen und Herz zum Klopfen bringen. Und Sie bekommen von uns nicht nur das Buch, was Sie bereits gefunden haben und behalten dürfen, sondern Sie bekommen noch ein Bücherpaket von uns, unter anderem mit Büchern dieser Sendung, unter anderem Betreutes Trinken von Katinka Buddenkotte und noch mit so anderen Büchern, die wir haben und die sehr gut sind und die Ihnen hoffentlich Freude bereiten werden. Was sagen Sie jetzt?
Das ist ja toll. Da bin ich ja mal gespannt, was da so dabei ist.
Gut. Geht in den nächsten Tagen auf die Reise. Haben Sie Nachsicht, bitte. Es ist noch etwas feiertäglich hier, so Post und so, aber es kommt an.
Alles klar. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Und vergessen Sie nicht, den Stuhl wieder zurückzubringen in die Schlossstraße.
Ja, den habe ich ja nicht mitgenommen.
Tschüss.
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 Es ist das Jahr 1590 und in Eseldorf ist alles gut. Jedes Käuzchen hat seinen Ast, jeder Dorfbewohner seine Rolle. Der Herr sieht alles. Für die drei Jungen Nikolaus, Seppi und Theodor ist Eseldorf das Paradies. Bis sie eines Tages einem unbekannten Jungen begegnen, der seltsame Dinge tut und sich den drei Freunden mit zwei Namen vorstellt. Für Fremde ist der Philipp Traum, für Eingeweihte ist er Satan. Er kennt weder Vertrauen noch Reue, weder Furcht noch Demut. Und er stiftet Unruhe im Paradies. Der geheimnisvolle Fremde heißt die letzte Erzählung von Mark Twain. Der Künstler Attac hat sie illustriert und spricht jetzt darüber auf Radio 1.
Guten Abend, Professor Georg Barber, a.k.a. Attac.
Guten Abend.
Dem Vorwort von Jakob Heinz zu Ihrer Arbeit Der geheimnisvolle Fremde ist zu entnehmen, dass Sie diese Erzählung mit 15 lasen, steht da. Bereits damals, so steht's, da wollten Sie diese Geschichte bebildern. Was ist passiert, dass Sie das wollten und dass es jetzt erst geklappt hat?
Naja, also ich hatte gedacht, dass ich das Buch mit 11 gelesen habe, aber dann habe ich mal im Impressum geschaut und habe festgestellt, dass es eher mit 15 gewesen ist und mich hat es damals sehr mitgenommen, also sehr berührt, das Buch. Es ist ein sehr seltsames Buch und wenn man 15 ist, dann ist man so in der Pubertät, man weiß nicht irgendwie, wo man ankommt, man weiß nicht, was einen so umgibt und dieses Buch war sehr seltsam, es war eine klare Geschichte auf einer Seite und dann war immer sehr viel Dialoge und sehr viel Philosophie und es war das erste Mal, dass ich überhaupt mit Philosophie in Kontakt kam irgendwie und das hat mich dann so berührt, dass ich das mehrmals gelesen habe und damals schon gedacht habe, daraus müsste man eigentlich einen Comic machen.
Man bleibt ja eigentlich immer irgendwie 15, 16 Jahre, das haben Sie auch so schön beschrieben, dass es Ihr Leben bereichert hat, dieses Buch immer wieder zu lesen. Die zentrale Figur ist dieser Satan, dieser Philipp Traum. Als Sie sich den vorgestellt haben, als sie den auf Papier gebracht haben. Was war Ihnen klar? Wie durfte er aussehen und wie durfte er in keinem Fall aussehen, so wie Sie ihn zeichnen?
Na, er war für mich nicht greifbar, weil er nimmt nur die menschliche Gestalt an, ist aber eigentlich gar nicht existent. Ist ein Engel, aber auch kein Teufel. dann war die Überlegung natürlich, man geht ja so ran wie bei so einem Animationsfilm. Man versucht die Figuren zu charakterisieren, irgendwie in eine visuelle Form zu geben. Dann war für mich klar, dass er eigentlich asexuell ist. Er ist kein Junge, also er ist kein Erwachsener, er ist alles dazwischen. Er muss eigentlich alles verkörpern. Also, und so habe ich dann versucht, ihm in so eine Form zu geben irgendwie.
Was ist mit den klassischen Bestandteilen des Teufels? Hörner, Pferdefuß, Schwanz, Dreizack?
Sind ja eigentlich nur Symbole, die eigentlich für diese Geschichte gar keine Rolle spielen. Mir ging es ja eher darum, dass man das, was erzählt wird bei Mark Twain, ist ja relativ realistisch. Also zum Anfang ist die Geschichte ja noch relativ klar, die dreht ja nur zum Schluss dann ab. Ja. Und das soll, dachte ich, das kann ich nur illustrieren. Ich kann aber philosophische Gedanken nicht, die kann man, da gibt es keine Bilder dafür. Das ist Sprache, das ist Text, die und deswegen ist auch das letzte Kapitel, was ja eine philosophischer Diskurs eigentlich ist, da gibt es kein einziges Bild dafür.
Besteht irgendwie nur aus Schrift.
Aus Schrift, ja.
Wir haben es eben ganz kurz schon besprochen, warum hat der Teufel oder Satan, Philipp Traum, diese klassischen Symbole nicht, für die, die das Buch noch nicht gesehen haben, er ist hübsch, die Haare sind geschwungen, er hat himmelblaue Augen, er fasziniert alle Menschen, denen er begegnet. Jedes Bild ist unglaublich, ich will nicht fröhlich sagen, aber sie haben 1000 Farben benutzt, grün, ganz viel Gelb, ganz viele liebliche, putzige Tiere, ganz viele Früchte. Sie haben andere Comicfiguren auftauchen lassen. Ich habe einen Snoopy gefunden, ich hoffe, es war ein
Bestimmt.
Snoopy, ein Mickey Maus aus der Star Wars, eine Figur. Also sie ist unglaublich lebendig und trotzdem immer wieder morbid, wenn man den Text dazu liest. Warum haben Sie Ihren Satan nicht aus Asche und Feuer hochkommen lassen?
Also für mich ist der Hauptheld, obwohl er Satan heißt, ja eigentlich kein Teufel. Er hat halt die Haare, haben so ein bisschen Hörnerhaftes, aber er ist im Prinzip ein Magier. Er ist nicht von dieser Welt und das Tolle daran ist, also da gibt es diesen Jungen, der diese Beziehung zu ihm hat, der Erzähler, und er verehrt ihn eigentlich wie so einen großen Onkel, wie so ein der große Bruder, der ihm fehlt, der über alles stimmt irgendwie. Und er ist auch irgendwo beängstigend für ihn. So. Meine Idee war eigentlich, dem etwas dazuzugeben. Es fiel mir sehr schwer. Also ich hätte gedacht, dass man eigentlich noch mehr irgendwie Brüche reinbringt. Also, und natürlich ist es auch sehr schön. Dieses Buch wurde zum ersten Mal publiziert 1916, nach seinem Tode. Auch noch vor dem Zweiten Weltkrieg, und man kann im Prinzip als Illustrator, das ist ja das Schöne, dass man im Prinzip von der heutigen Sicht diesen Text bearbeiten kann. Man kann
also Sachen einbauen, die er damals noch gar nicht gewusst hat.
Genau, also er wusste nicht, dass die Nazis an die Macht kommen, obwohl er halt alles schon in den Text drin hatte, irgendwie Star Wars, diese ganze Konflikte, Vater-Sohn-Geschichten, und für mich war eigentlich so, wie ich oder wie ich Illustrationen sehe, ist es eher wie ein Theaterregisseur. Man hat einen Text als Ausgangsbasis und man macht eine Inszenierung.
Die Geschichte gehört zum finsteren Spätwerk, sagen Literaturwissenschaftler von Mark Twain. Sie haben jetzt erzählt, Sie hellen das auf. Darf man das als Illustrator?
Na, erstmal, das ist natürlich eine Fangfrage. Erstmal darf man alles. Und wenn der Autor sowieso schon lange tot ist und man ja, er kann sich ja dagegen nicht wehren, irgendwie so. Ich weiß nicht, ob man es aufhält. Ich glaube, dass das, was ich versucht habe zu erklären, dass man etwas, da ist der Text, der steht für sich. Und das meinte ich auch, man kann den Text gar nicht kürzen. Also man hätte ihn nicht als Comic machen können. Da hätte man irgendwie Sätze streichen müssen. Das geht nicht irgendwie. Das, wie Hitchcock gesagt hat, man kann Dostojewski einfach nicht als Film darstellen. Das ist unmöglich. Das eine ist ein Meisterwerk und genauso ist es bei Mark Twain auch so. Aber man kann etwas, eine andere Blickwinkel reinbringen irgendwie. Und mehr mache ich ja gar nicht. Letztendlich das, was man vielleicht sieht bei den Bildern, also der eine Mark Twain-Experte, Dr. Professor Fluck hat gesagt, die Bilder sind fast zu optimistisch für den Text irgendwie. Aber er meinte es als Lob. Also so, es ist ja, die Texte dienen oder die Bilder dienen ja eigentlich, um erstmal reinzukommen in die Geschichte. Mhm. Was dann mit dem Lesern passiert, ist der Text. Mhm. Also es ist im Prinzip erstmal die Eintrittskarte, um überhaupt, ja, wie sagt man, sich auf den Text einzulassen.
Attac alias Professor Georg Barber über Der geheimnisvolle Fremde von Mark Twain, dessen letzte Erzählung illustriert von ihm meisterhaft, so wie ich finde, auf 176 Seiten, voll farbig illustriert dazu, also nicht bloß so irgendwo schwarz-weiß in der Ecke, sondern große Tafeln. Die Geschichte wurde aus dem Amerikanischen übersetzt von Anna-Maria Brock. Das Ganze erschien beim Carlsen Verlag und kostet knapp 25 Euro. Und es war mir ein großes, es war uns ein großes Vergnügen, Sie hier gehabt zu haben. Vielen Dank.
Danke. Danke.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Am 3. Januar, das ist ein Donnerstag in der kommenden Woche, können Sie einen Umzug feiern. Dieser Umzug, es ging nur um eine Entfernung von 100 Metern, aber die Lesebühne Chaussee der Enthusiasten ist umgezogen. Und zwar von der Franz-Stenzer-Halle in ihr neues Quartier Badehaus Schimpler. Und dort findet am kommenden Donnerstag dann das erste Mal die Lesebühne unter dem Motto Ich ziehe um statt. Mitglieder dieser Lesebühne sind unter anderem Kirsten Fuchs, Jochen Schmidt und Stefan Serin. Los geht's. Ich dachte eigentlich 20.30 Uhr. Ich habe jetzt noch... Achso, ja. 20.30 Uhr geht's los. Der Einlass liegt bei 19.45 Uhr. 4 Euro kostet sie das Geschehen und dann haben sie ganz viel Spaß mit den Lesenden. Also die Chaussee der Enthusiasten ab kommenden Donnerstag, den 3.1. im Badehaus Schimpler.
Am Freitag, den 4.1., eröffnet dann der Club der polnischen Versager seine Frühjahrssaison mit einer Revue für Thomas Brasch. Die Liebe und ihr Gegenteil ist der Titel dieser Revue, auftreten unter anderem Esther Dischereit, Uwe Kolbe, Michael Wildenhain und Thomas Wild. Zu sehen und zu hören gibt's Lesungen, Film- und Musikcollagen, Gespräche und Leseperformances. Beginn 20 Uhr in der Ackerstraße 168.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Dürfen wir Ihnen zum Ende der Sendung noch zwei gute Vorsätze für das Jahr 2013 soufflieren? Vorsatz 1. Kaufen Sie Ihre Bücher nicht im Internet. Kaufen Sie die beim Buchhändler Ihres Vertrauens und sorgen Sie damit für den Erhalt der wunderbaren Berliner und brandenburgischer Büchereienszene. Zweitens. Lesen Sie Ihren Kolleginnen doch öfter mal ein Gedicht vor. Lydia, hier kommt eins von deinem Lieblingsautor Theodor Fontane an seinem 193. Geburtstag. Der Schwester zu Silvester. Habe ein heiteres, fröhliches Herz, Januar, Februar und März. Sei immer mit dabei im April und Mai. Kreische vor Lust im Juni, Juli, August. Habe Verehrer, Freude und Lorbeer im September und Oktober. Und bleibe meine gute Schwester bis zum nächsten Dezember und nächstes Silvester.
In diesem Sinne, das waren die Literaturagenten Thomas Böhm und Lüde Herms an diesem Sonntag in diesem Jahr zum letzten Mal. Am nächsten Sonntag geht's natürlich weiter mit den Literaturagenten, dann mit Frank Mayer und Gesa Ufer. Und was bleibt uns noch zu sagen? Haben Sie eine gute Zeit, fassen Sie sich ordentlich untenrum an, haben Sie viel Spaß, lesen Sie viele Bücher. Hallo?
Kreische vor Lust, das ist Lyrik.
Ach so, ja. Wie du das immer übersetzt. Stellen Sie sich vor, Sie fassen sich untenrum an und lesen Sie gute Bücher. Kommen Sie gut durch die Nacht. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.